Hallo bei Archie Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Ganz herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einer nach der Sommerpause das erste Mal stattfindenden Folge von AT Reloaded, Neues und Altes zum Strafrecht. Der Grund, warum wir jetzt im Oktober doch einigermaßen spät erst on air gehen, ist, dass der Semesterbeginn natürlich einigermaßen turbulent und intensiv war und wir erst jetzt wieder in Ruhe dazu kommen, Podcasts aufzunehmen. Wir werden aber jetzt wieder öfter zu hören sein und zwar auch in einer bisschen neuen Strukturierung. Die Strukturierung hat einmal ist personeller Natur. Sarah Obino, die Sie bisher an den Reglern kennengelernt haben und ein paar Mal auch schon als Sprecherin, ist jetzt meine neue Mitarbeiterin, die die Podcasts mit mir gemeinsam weiterentwickeln wird. Und zu dieser Weiterentwicklung gehört eben auch, dass wir die Reihe ein bisschen gliedern. Wir haben einmal, und das wird die heutige Folge auch sein, Strafrecht aktuell zu besonderen Fällen oder zu besonderen rechtspolitischen Strömungen. Wir werden auch eine Reihe unterscheidbar machen, Strafrechtsfälle. Das ist geeignet für alle interessierten Hörerinnen und Hörer natürlich, aber insbesondere, wenn ich an die Studierenden denke, an diejenigen, die bereits so im Niveau einer Modulprüfung sind oder für die Modulprüfung vorbereiten. Aber natürlich nicht nur, kann jeder zuhören und ist sicher für jeden was Interessantes dabei. Und ab Anfang Dezember werden wir die dritte Reihe eröffnen, und zwar Klartext Strafrecht STEOP, also Studieneingangs- und Orientierungsphase, für diejenigen, die im Dezember dann mit Strafrecht beginnen, also die jetzt mit Strafrechtsstudium begonnen haben. Erst das öffentliche Recht, dann das Privatrecht. Hören in der Einführungsvorlesung und ab Ende November, Anfang Dezember auch das Strafrecht, und wir werden natürlich mit dieser Podcast-Reihe diese ganze Rahmung der Lehrveranstaltungen kräftig unterstützen. Die wird aber noch kommen und wie gesagt, diese Folgenreihe eröffnen wir dann ab dem November.
Ja, hallo, ich bin auch wieder mit dabei und wir wollen heute vor allem über das sogenannte Swatting reden, beziehungsweise über Bombendrohungen, die jetzt verhäuft im Jahr 2025, vor allem im Mai, in Österreich vorkamen, und zwar an vielen Schulen Österreichs. Dabei ist nicht ganz klar, wo und von wem diese Drohungen ausgehen, aber wir wollen dieses Phänomen näher heute beleuchten, was auch als sogenanntes Swatting bezeichnet wird. Und zwar ist dieser Begriff abgeleitet von den amerikanischen SWAT-Einheiten. Das sind eben so Sondereinheiten der amerikanischen Polizei, die bei besonders schweren oder gravierenden Taten eben zum Einsatz kommen. Und beim sogenannten Swatting geht es darum, dass ein Notruf getätigt wird und in diesem Notruf wird ein verbotenes Verhalten vorgetäuscht. Also dieses Verhalten findet eigentlich gar nicht statt, aber es geht dem Anrufenden oder der Anrufenden darum, dass die Polizistinnen trotzdem zum Einsatz dorthin fahren. Und dieses Swatting ist in jüngerer Zeit auch verhäuft in Streams vorgekommen. Und zwar Streams von Online-Gamern, wo ein Zuschauer oder eine Zuschauerin anruft, bei der Polizei angibt, dieser Streamer habe irgendein verbotenes Verhalten, ein meistens sehr schwerwiegendes verbotenes Verhalten, gerade eben getätigt. Und daraufhin kommen dann Polizistinnen, eine Einheit vor Ort während dem laufenden Stream in das Zuhause von dieser Person. Und es kommt da auch durchaus zu Körperverletzungen, zu Übergriffen oder zu einfach einem Polizeieinsatz, der ja schon per se, würde ich sagen, recht erschreckend ist.
Und zwar sind es wirklich, wenn Sie an die Spezialeinheiten denken, das wäre bei uns die Cobra oder die Vega. Also die Einheiten, die wirklich schwer bewaffnet in Vollmontur und nicht besonders höflich in Räume eindringen, wenn sie das tun, weil sie im Kopf haben, es ist ein Noteinsatz, es ist Eile geboten, es sind hochgefährliche Täter, die wir gegenüber haben. Also mutmaßlich, sie glauben daran, hochgefährliche Täterinnen, Täter, Täterinnen gegenüber zu haben. In Wahrheit handelt es sich um einen harmlosen Streamer oder Gamer, der sich streamen lässt. Und sozusagen der Erfolg des Anrufers, der den Notruf abgesetzt hat, ist, dass vor laufender Kamera viral geht, wie jemand letzten Endes von Polizeieinheiten gedemütigt wird. Also das ist die Idee dahinter. Es läuft der Stream und man sieht die Person, die streamt, die Influencerin ist oder wer auch immer, jedenfalls eine Persönlichkeit, die sich im Netz zeigt und viral geht, dass die durch die Polizei auf den Boden geworfen wird und festgenommen wird und vielleicht sogar verletzt wird. Dieses Phänomen ist das zweite, das wir betrachten werden.
Genau, aber heute wollen wir jetzt mal zuerst auf die Bombendrohungen an Schulen eingehen, wo eben auch diese Notrufe getätigt werden. Es sei eine Bombe an der Schule, die dort aber gar nicht ist. Das Gebäude wird evakuiert, die Polizei ist im Einsatz, es herrscht großes Chaos. Und das ist ein Phänomen, das es auch schon seit den 70ern in Österreich gibt und vom OGH behandelt wurde. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie kann man diesen Anrufer strafrechtlich verfolgen, aufgrund welcher Norm? Was einem vielleicht gleich mal einfällt, wäre Nötigung. Also die strafrechtliche Grundlage, Paragraf 105, vielleicht sogar schwere Nötigung, Paragraf 106 Absatz 1 Ziffer 1 8. Fall, wo es eben um die Nötigung mit Sprengstoffmitteln geht.
Ja, also Nötigung 105 für einen anderen mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötig, heißt es dort im Grundtatbestand. Und die schwere Nötigung, man könnte auch denken natürlich an die Drohung mit dem Tod. Ja, also ich drohe mit dem Tod. Oder eben die Gefährdung durch Sprengmittel, also da alle möglichen Qualifizierungen, die Sie im 106 schwere Nötigung finden. Nötigung. Wenn mir jetzt jemand bei der Polizei anruft und sagt, gehen wir von diesem Fall aus, ich habe an einer bestimmten Schule oder sonst wo, aber bei uns waren es die Schulen, die eben betroffen waren, an einer bestimmten Schule eine Bombe gelegt. Eine Nötigung könnte darin bestehen, dass derjenige, der anruft, sagt, ich habe dort eine Bombe versteckt, die wird jetzt hochgehen. Allein das, auch ohne, dass er an die Polizei muss er dann gar kein Verlangen stellen. Ob das allein genügt zu sagen und damit nötigt er die Polizei, aufzuspringen, entsprechend in Vollmontur, schwer bewaffnet, mit Bomben, Suchgeräten zur Schule zu fahren. Ob das bereits eine Nötigung ist durch die Drohung, ich habe in der Schule eine Bombe. So, und jetzt, man merkt mit Erstaunen, würde man doch eigentlich sagen, natürlich, die Polizei würde das ja nicht tun, wenn sie diesen Anruf nicht bekommen würde.
Der OGH erklärt nämlich hier sehr eindeutig und stringent auch durch die Jahre hindurch, dass dieses Verhalten des Anrufers keine Nötigung ist. Diese Tathandlung des Anrufens, des Bombendrohens und schlussendlich eben des Einsatzes der Polizei sei keine Nötigung, denn dafür bräuchte es eine Willensbeeinflussung in Form eines Zwangs. Also die Polizei müsste gezwungen werden zu diesem Einsatz, was dieser Anrufer aber ja gerade nicht tut, da die Polizei ja aufgrund von Amtspflichten und ihrer Berufstätigkeit dieses Verhalten setzen muss. Und dieser Anrufer würde demnach zwar so einen Einsatz durchaus auslösen, er hätte natürlich durch den Anruf einen Anfang dafür bereitgelegt, aber die Polizei ist nicht gezwungen worden durch den Anruf. Theoretisch, so denkt sich vielleicht der OGH, könnte die Polizei ja auch nicht hinfahren, was aber natürlich de facto nicht der Fall ist.
Ja, das ist es und vor allem der OGH hat sozusagen auch die Ansicht oder vertritt die Ansicht ziemlich konsequent seit den 1977, glaube ich, war die erste Entscheidung, die wir gefunden haben dazu. Also schon wirklich lang, das hat bei uns eine gewisse Tradition und eine Renaissance offenbar. Es wird gemeint, die Polizei müsse ja sowieso Einsätze fahren, wenn sie angerufen wird. Sie hat gar keinen entgegenstehenden Willen, der gebrochen wird. Das heißt, diese Pflicht, in Anschlag zu bringen, Polizei muss einschreiten, wenn ist ja verpflichtet, letzten Endes gefährliche Angriffe abzuwehren. Das muss sie sowieso tun und hat den Willen dazu, permanent, wenn sie da sozusagen in Bereitschaft sitzt, hat sie den permanenten Willen, rauszugehen und einen entsprechenden Angriff abzuwehren. Und derjenige, der diese Pflichterfüllung auslöst, spricht nicht den entgegengestehenden Willen. Das ist sozusagen die Idee hinter der OGH-Argumentation, könnte man sagen. Nur uns ist eigentlich beiden, Sarah Obino und mir, aufgefallen, irgendwie geht das nicht ganz auf. Weil es ist zwar natürlich ihre Pflicht, aber man muss sich natürlich auch denken, ja, die würden ja sitzen bleiben und weiter ihre Jause essen oder was Polizisten halt so tun oder in ihrer Bereitschaft sich befinden, aber sie würden eben nicht durch ihre Pflicht bewegt werden, eine Schule zu räumen beispielsweise. Und so gesehen überzeugt mich der Ausschluss der Nötigung eigentlich nicht.
Ja, also man kann durchaus sagen, hätte es diesen Anruf oder die E-Mail nicht gegeben, hätte es auch keinen Polizeieinsatz gegeben. Also das eine schließt das andere auf jeden Fall aus. Und insofern wurde durchaus ein gewisser Wille kreiert, würde ich sagen, oder ein gewisser Wille auch gebrochen. Außerdem auch in der Literatur sehr spannend, ein ganz gutes Argument wurde gefunden. Und zwar ein eigentlich recht anders gelagerter OGH-Fall aus 2014, aber doch dann wieder nicht so unähnlich, wo es um eine Mitarbeiterin beim Jugendamt ging, die von einer Frau bedroht wurde. Sie würde ihre Kinder töten, wenn diese gewisse Mitarbeiterin nicht eine gewisse Intervention beginnen würde. Und da hat der OGH durchaus bejaht, dass eine Nötigung vorliegt, obwohl ja gerade auch hier die Mitarbeiterin aufgrund von Dienstpflichten gehandelt hat. Aufgrund ihrer Dienstpflichten in ihrem Dienst war sie verpflichtet, hier einzuschreiten, dieser Drohung durch diese Frau auch nachzukommen und vor allem dieser Kindeswohlgefährdung entgegenzustehen und auch dagegen zu handeln, was natürlich aus persönlichen Gründen sie wohl auch gemacht hat, aber in erster Linie stehen auch hier Dienstpflichten im Vordergrund. Und da hat der OGH quasi ohne mit der Wimper zu zucken sehr wohl eine Nötigung bejaht, was sehr spannend ist, weil die Amts- und Dienstpflichten jetzt bei der Jugendamtsmitarbeiterin genauso auch vorliegen, wenn es auch in einem anderen Berufsfeld ist, wie bei der Polizei.
Nicht als Nötigung der Polizei, Punkt 1. Aber jetzt stellt sich dann die Weiterentwicklung dieses Falls vor, das ist ja die Idee des Anrufers. Die Polizei kommt also mit Blaulicht zur Schule, um die Schule zu evakuieren, nach Bomben zu suchen und so weiter. Aber die Schule zu evakuieren. Das heißt, die vielen Personen, die in der Schule drinnen sind, sagen wir 1000 Personen.
Durchaus, ja.
Durchaus möglich in einer Schule. Die werden durch die Polizei hinaus eskortiert. Das ganz sicher mit einem entgegenstehenden Willen. Aus Angst natürlich vor der Bombe, aber auch durch die Polizei vermittelt. So, das heißt, die Polizei ist dann ja eigentlich diejenigen, mit allen guten Dienstpflichten, die sie erfüllt, die Polizei ist ja diejenige, die dann nötigt. Ihrerseits nötigt die Polizei diejenigen Lehrerinnen, Schülerinnen, das Gebäude zu verlassen, ihrerseits zwar gerechtfertigt durch ihre Amts- und Dienstpflichten, aber letzten Endes der dahinterstehende Täter, der das Ganze angezettelt hat und steuernd in der Hand hält, der ist natürlich nicht gerechtfertigt, der hat keine einzige Amts- und Dienstpflicht. Also müsste man überlegen, wie ist das jetzt, wir sind ja beim allgemeinen Teil angelangt, wie ist das jetzt mit seiner Täterschaftsform? Ist er Bestimmungstäter, der durch das Werkzeug einer persönlich gerechtfertigten Polizei arbeitet und letzten Endes Bestimmungstäter, die er in der Hand hat, Bestimmungstäter zu einer Nötigung, aber jetzt nicht Nötigung der Polizei, das haben wir ja schon abgeklärt, sondern Bestimmungstäter im Hinblick einer Nötigung der Personen, die in der Schule jetzt gezwungen werden zu gehen. Das ist eine Lösung, die klar aufgeht, ja, nach dem sogenannten Einheitstätersystem. Ohne, dass wir das jetzt genau ausbreiten wollen in aller Länge und Breite, aber letzten Endes sagt man, es ist der Bestimmungstäter seinerseits nicht gerechtfertigt, der jemanden anderen, in dem Fall die Einheiten von der Polizei, dazu bringt, die, wenn auch gerechtfertigt sind ihrerseits, diese Tat, also diese Nötigung, sprich die gefährliche Drohung und die Nötigung zu einer Handlung, das Verlassen der Schule, dass er diese Personen verwendet. Und dann gibt es aber noch dieses andere System, das vertreten wird, die verdeckte unmittelbare Täterschaft, dass man sagt, ja, er hat ja das geschehen, also verdeckte unmittelbare Täterschaft, dass man sagt, man kann kein gerechtfertigtes, also ein Täter, eine Täterin, die die Tathandlung ausführt und ihrerseits gerechtfertigt ist, die kann kein unmittelbarer Täter sein, nach der Idee des sogenannten Teilnahmesystems. Das ist ein anderer Zugang zur Beteiligungslehre. Und da müsste man sagen, wir haben einen verdeckten unmittelbaren Täter, in dessen Person alle Rechtswidrigkeit ist, aber die Tathandlung er nicht selber ausführt, sondern steuernd in der Hand hält. Und dieses Steuern in der Hand halten einer Tathandlung wird nach diesem Teilnahmesystem, auch das möchte ich nicht ausbreiten, wird nach dem Teilnahmesystem als eine sogenannte verdeckte unmittelbare Täterschaft gewertet und nicht als eine Bestimmungstäterschaft. Im Ergebnis müsste man auf das Gleiche kommen, wenn sich auch, was die Argumentationen betrifft, mit gerechtfertigten Frontmann sozusagen und nur dahinterstehende steuernde Täter hat alle Möglichkeiten in der Hand. Das Teilnahmesystem, also das zuletzt beschriebene System, tut sich hier in der Argumentation ein bisschen schwerer. Im Ergebnis bleibt aber, der Dahinterstehende ist jetzt entweder als Bestimmungstäter oder als verdeckter unmittelbarer Täter nicht gerechtfertigt für den Einsatz eines Werkzeugs, eines menschlichen Werkzeuges, die Polizei, für diesen Einsatz eines solchen Werkzeuges zu einer Nötigung, wiederum dritter Personen, ist er strafbar. Also entweder eine Nötigung durch verdeckte unmittelbare Täterschaft oder aber, das in der Judikatur jedenfalls herrschende Einheitstätersystem, eine Bestimmungstäterschaft und die unmittelbaren Täter sind ihrerseits gerechtfertigt. Vom Ergebnis dasselbe.
Genau, wobei ich es auch durchaus vertretbar finde, den Anrufer als unmittelbaren Täter zu beschreiben, da er ja wirklich sehr wohl das Geschehen in der Hand hat, indem er allein durch einen zweiten Anruf, das Ganze stimmt nicht, ich habe zum Spaß angerufen, wie auch immer, oder in Person hingehend, die ganze Aktion sehr leicht abblasen könnte. Und somit würde ich sagen, das Geschehen durchaus in der Hand hat. Also die Polizei ist hier wirklich nur Werkzeug, das aufgrund der vermittelten Information handelt. Aber wenn sich diese Information ändert, was der Anrufer in der Hand hat, haben wir durchaus ein ganz anderes Ergebnis, wodurch ich meinen würde, jetzt ganz persönlich, eine unmittelbare Täterschaft klingt für mich auf jeden Fall auch sehr logisch.
Klingt logisch, ist, was die Machtverhältnisse betrifft, auf jeden Fall so. Man hat natürlich schon Schwierigkeiten, wenn die unmittelbar Handelnden eine gerechtfertigte Tat setzen. Ja? Das muss man allerdings mitdenken. Zu sagen, diese Steuerung der Tat und diese Steuerung in nicht gerechtfertigter Weise, die genügt, um zu sagen, unmittelbare, nicht gerechtfertigte Tat. Deckte unmittelbare Täterschaft.
Aber wo der OGH sich jedoch schon sehr einig ist, welche Tat dieser Anrufer begangen haben soll, ist die gefährliche Drohung nach § 107 Absatz 1 bzw. Absatz 2. Bei der Nötigung, eben wie eben besprochen, ist der OGH da etwas anderer Meinung, sieht das Ganze etwas anders, aber die gefährliche Drohung ist laut OGH durchaus an der Schule zumindest verwirklicht, da durch diese Drohung, es liege dort eine Bombe, auch wirklich dieser, der OGH bezeichnet es, als peinvollen Seelenzustand beim Opfer ausgelöst wird, der eben dieser 107er verlangt. Und zwar indem eine Sprengmittelexplosion in einem menschengefüllten Gebäude angekündigt wird. Also da ist es selbstverständlich, dass das so einen Zustand auslösen kann in dem Opfer. Und das hat der OGH auch klar bejaht, dass eben so eine Bombendrohung, auch wenn sie eigentlich leer ist, man muss dazu sagen, es wurde ja nie eine Bombe gefunden, trotzdem eben diese gefährliche Drohung auf jeden Fall verwirklicht.
Genau, gefährliche Drohung, da haben wir übrigens eine Definition in § 74 StGB, wir müssen die jetzt nicht aufschlüsseln genauer, aber das, was eine gefährliche Drohung ist, und es genügt sozusagen eben das reine Angstmachen. Und warum ist gefährliche Drohung bejaht worden beim OGH, Nötigung aber nicht, weil die gefährliche Drohung eben nur die gefährliche Drohung ist, ohne dieses Zwangselement zu einer bestimmten Handlung Duldung oder Unterlassung. Also es ist sozusagen eine Nötigung abgeschnitten, ja, nur die gefährliche Drohung als reine, alleinstehende Tathandlung. Aber dazu jetzt auch, und das gilt letzten Endes auch für unsere Überlegung der Nötigung, muss man insofern vorsichtig sein, unser gefährlicher Drohungsbegriff ist eng, weil gefährliche Drohung liegt immer nur dann vor, und zwar sowohl bei der Nötigung als auch bei der gefährlichen Drohung als solche, also nach 107, immer nur dann vor, wenn der Täter zum Ausdruck bringt, ich bin fähig, dir dieses Übel, das ich ankündige, zuzufügen. Wenn man also nur sagt, anruft und sagt, ich habe es zwar nicht getan, aber in der Schule weiß ich von anderen, da liegt eine Bombe, sind wir übrigens überhaupt aus der gefährlichen Drohung und damit aus der Nötigung, aber auch aus der gefährlichen Drohung als solche heraus. Das heißt, wir sprechen jetzt nur über Fälle, bei denen der Täter sagt, ich werde eine Bombe zünden. Ich habe es in der Hand, das zu tun. Nur dann haben wir eine gefährliche Drohung. Das ist einzementierte Judikatur. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob das nicht erweitert gehört, ob nicht sozusagen das Angstmachen durch das Schildern einer Gefahrensituation, ob das dazugehört. Also zum Beispiel so Hasspostings sind manchmal so ein Fall. Ja? Wirst schon sehen, es wird dich immer zusammenschlagen. Wirst schon sehen, man wird dich vergewaltigen. Das sind keine gefährlichen Drohungen nach unserem Strafrecht. Und hier stellt sich schon die Frage, ob das, ebenso wie bei den Bombendrohungen, bei denen wir uns jetzt da gerade aufhalten, ob das nicht dieses Angstmachen, ohne dass ich mich geriere als derjenige, der das Übel, das ich ankündige, verwirklicht, dieses reine Angstmachen, ob das nicht auch erfasst gehört. Noch ist es nicht so. Aber vielleicht haben wir da wirklich eine Strafbarkeitslücke, die stört, weil es ist eine Formulierungsfrage, ob ich behaupte, ich kann das erfüllen, ich kann die Bombe zünden, oder ob ich sage, ich weiß, es liegt eine Bombe da, weil ich erreiche genau das Gleiche, nämlich, dass die Schule geräumt wird und dass Menschen sich panisch fürchten.
Ja, und auch hier wieder beim 107er können wir uns durchaus die Frage stellen, wie der Anrufer zu behandeln ist. Ist er unmittelbarer Täter, ist er Bestimmungstäter? Weil ja auch hier wieder ruft, zumindest in unserem Ausgangsfall, ja nicht der Anrufer bei der Schule selbst an, sondern nur bei der Polizei. Und diese Polizei vermittelt dann an der Schule, dass eben eine Bombe dort liegt, dass eine gefährliche Situation vorherrscht und dass evakuiert werden muss. Und auch hier könnte man sich wieder die Frage stellen, ist der Anrufer unmittelbarer Täter, weil er hat das Geschehen in der Hand, er droht gefährlich und quasi die Polizei ist ja nur das Sprachrohr, ist nur Vermittler dieser Information, dieser erschreckenden Nachricht. Oder könnte man vielleicht es so sich vorstellen, dass die Polizei ja gefährlich droht, da die Polizei eben genau diese Information vermittelt. Aber auch hier ist wieder natürlich das Thema, dass die Polizei ja selber nicht diese Bombe gelegt hat. Die Polizei übermittelt eben nur diese Information des Drohenden, der halt eben nur per Telefon die Polizei erreicht hat. Weswegen hier, anders als vorher, womöglich schon die unmittelbare Täterschaft des Drohenden, also des Anrufers, recht eindeutig zu bejahen ist.
Ja, hier ist es sogar, haben wir zuerst in der Vorbesprechung dieser Sendung jetzt auch überlegt, hier ist es sogar zwingend, meinen wir. Warum? Noch einmal zusammengefasst, die Polizei droht nicht gefährlich, weil die Polizei bezieht sich ja auf den fremden Anrufer und sagt, der wird das machen. Ja, wir können höchstens die Schule räumen, aber wir haben es nicht in der Hand, die Bombe zu zünden oder nicht. Das heißt, er verwendet die Polizei als Kommunikationsmittel. Und damit kann man sagen, er kommuniziert, indem er diese Drohung ausschößt, als unmittelbarer Täter, wenn auch, als würde er ein Telefon verwenden, halt die Polizei als Träger dieser Nachricht, als seine Drohung. Er ist der Drohende, er ist der Drohende. Und das Sprachrohr, das Megafon, ist die Polizei. So müsste man das eigentlich lösen, aus dem Hintergrund auch, dass die Polizei eben nur ein Übel ankündigt, das sie gerade nicht selber in der Hand hat, dass es eintritt oder nicht. Und so gesehen ist das eigentlich ein ganz spezieller Fall, der die Beteiligungslehre wieder einmal mehr, als wir vorher gedacht haben, fordert. aber ich hoffe, wir haben das jetzt zumindest gerafft, so dargestellt, dass Sie das mitnehmen können. Ja, damit können wir diese Folge abschließen, also mit einer Auseinandersetzung zwischen Drohung und Nötigung, bei dem letzten Endes wohl alltäglich gewordenen Fall, dass jemand Bombendrohungen, seien sie jetzt leer oder seien sie echt, bei der Polizei abliefert und wir dann eine Menge von Problemen mit ganz traditionellen Delikten eigentlich haben und diskutieren können und wir hoffen, dass wir Ihnen da ein bisschen Licht in die Sache geworfen haben. Für die nächste Folge kann ich gleich ankündigen, werden wir uns mit einem ähnlichen Phänomen beschäftigen, auch mit einer Art Swatting, also mit einem Art Notruf. Aber das, wie wir schon am Anfang angekündigt haben, diesmal soll dann jemand betroffen sein, der dann tatsächlich durch die Polizei verhaftet wird oder sogar verletzt wird und das vor laufender Kamera. Also ein gesteigerter Fall von Swatting, wenn Sie so wollen. Aber jetzt darf ich mich verabschieden bei Ihnen, Ingeborg Zerbes.
Sarah Ubino, danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.